Ja, der SC Verl bleibt ein Gegner, der Rot-Weiß-Essen irgendwie so gar nicht liegt. 0:3 hieß es am Freitagabend an der Poststraße. Wir analysieren hier heute, warum RWE so chancenlos in dem Spiel war. Jetzt durch die Niederlage stecken sie mitten im Abstiegskampf. Wir schauen mal auf das Restprogramm im Saisonendspurt. Ist auf jeden Fall nicht leicht. Am Sonntag dann das schwere Spiel zu Hause an der Hafenstraße gegen Hansa Rostock. Das alles besprechen wir heute in der Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr beide auch wieder mit dabei seid. Gäste heute an meiner Seite links, RWE-Reporter von der WAZ, Martin Herms.
Hallo.
Rechts, RWE-Experte vom Reviersport, Christian Brausch.
Hallo.
Ich bin Kira, Online-Redakteurin hier bei Funke und Moderatorin von diesem Podcast. Wir haben viel auf der Liste heute, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ja, man kann sagen, Verl bleibt der Gegner, der Essen einfach gar nicht liegt, ne?
Kann man so sagen, und ich bin ja jetzt kein Freund von so alten Vergleichen, weil es immer andere Teams sind, aber Fakt ist, Verl ist keine Reise wert, jedenfalls nicht, wenn man Spiele von RWE gucken möchte. So, ansonsten ist es ja ein ganz nettes Örtchen da, sehr idyllisch, toller Verein, alle sehr nett und gastfreundlich, aber auf dem Platz war es dann eben nicht so der Fall. Also es ist keine Blamage, beim SC Verl zu verlieren, weil der SC Verl wirklich eine hervorragende Mannschaft hat in der Saison, aber es geht ja immer um die Art und Weise und die war höchst blamabel, wie RWE aufgetreten ist an der Poststraße. Ich glaube, die waren in der Saison noch nie so chancenlos, selbst in Aachen oder Rostock war das Spiel zumindest über weite Strecken noch offen. RWE war da von der ersten Minute an auf verlorenem Posten. Ich glaube, es gab eine total verrückte Statistik zum Ende der ersten Halbzeit der Verl. 72% Ballbesitz, das sind Zahlen, die du eigentlich nur bei Heimspielen des FC Barcelona oder Bayern München oder so siehst, wenn die gegen den Abschiedskandidaten spielen. Essen ist nur hinterhergelaufen, hat keinerlei Zugriff gehabt, total blutleerer Auftritt in so einer Situation. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Fakt ist, dadurch wird es jetzt wieder deutlich enger und schwieriger für RWE.
Lass uns da gerne mal ein bisschen genauer drauf schauen.
Szene des Spiels.
Christian, ich fange bei dir an.
Eigentlich gab es keine Szene des Spiels, also weil das Spiel einfach so unterirdisch war, dass egal wie das Spiel gelaufen wäre, RWE verloren hätte. Gab auch, glaube ich, nur einen auf der Welt, der das Spiel gut fand, das war mein Sohn, mit dem habe ich das zusammen geguckt und der hat aber das Spiel noch nicht so ganz verstanden. Deshalb fand er das so in Ansätzen ganz ordentlich noch und wenn man sich eine Szene rauspicken muss, die vielleicht auch noch Auswirkungen jetzt auf das Spiel gegen Rostock hat, dann war es eben das 1-0, weil Giasula sich nach dem Gegentreffer beschwert hat und gelb gesehen hat und dadurch jetzt gegen Rostock noch gesperrt ist. Ansonsten war jede Szene so belanglos, wenn man sich das ganze Spiel angeschaut hat, weil klar war, dass die Essener da an dem Tag nicht reißen können. Das war auf so vielen Feldern ein großer Unterschied zu sehen. Spielerisch war Verl haushoch überlegen, auch was das Taktische anging. Und dass dann natürlich dann drei Tore so fallen, wie sie jetzt gefallen sind, keins gewollt gefühlt oder dann beim ersten noch die Schiedsrichterin im Weg stand, das passte dann zu dem Tag, aber wenn eine Szene, dann die mit Giasula.
Lass uns gerne über diese Szene mal sprechen. Also es war ja so, die Schiedsrichterin stand ihm quasi im Weg. Mhm. Dadurch kam er dann nicht richtig zum Ball, zum Gegner, wie auch immer. Aber regeltechnisch, Schiedsrichterin ist Luft.
Ne? Regeltechnisch kannst du es nicht anfechten. Trotzdem habe ich das auf dem Niveau so noch nicht gesehen. Das hatte eher was von einer Pick-and-Roll-Situation im Basketball, wenn da ein Block gestellt wird. War natürlich ein krasser Stellungsfehler der Schiedsrichter, keine Frage. Und ich kann da auch Giasulas Unmut durchaus nachvollziehen. Ne? Wenn du dann dadurch ein Gegentor bekommst, dann ist das eben so. Trotz all dem, Christian hat es natürlich gesagt, hätte Rot-Weiß das Spiel wahrscheinlich auch so verloren. Wobei man natürlich sagen muss, zur Ehrenrettung der Essener bis zu dieser Szene haben sie ja keine richtigen 100%igen Torchancen zugelassen. Also möglicherweise mit ein bisschen Glück rettest du vielleicht 0-0 in die Halbzeit. Verl hat sehr viel investiert in dieses Spiel. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das Spiel auch so verloren hätten, aber Fakt ist, dass Essen den Fehler gemacht hat und sich da so ein bisschen reingesteigert hat dann im Anschluss auch. Ne? Also es wurde zu viel mit dem Schiedsrichter diskutiert, allen voran, auch Trainer Uwe Koschner, das muss er sich auch gefallen lassen, diese Kritik war mir viel zu negativ, auch mit dem Schiedsrichter, ist ständig hin zum vierten Offiziellen, hat sich lautstark beschwert. Das hat sich dann so ein bisschen auch auf die Spieler übertragen und ich kann das nachvollziehen, wenn man dann in so einer Szene vermeintlich benachteiligt wird. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, dann regst du dich auf, ne? Der Gegner ist besser, du kommst nicht am Ball, rennst nur hinterher, alles läuft nicht so, wie du willst. Aber trotzdem, du verbrauchst ja dadurch auch sehr, sehr viel Energie, die du dann auf dem Platz nicht mehr hast. Und man muss sich immer an die eigene Nase fassen. Also haben sie dann nach dem Spiel auch gemacht. Gottsch hat ja auch dann gesagt, ja, pass auf, wir brauchen nichts sagen. Wir müssen nicht über den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin reden. Wir waren einfach schlecht, der Gegner war besser. Und das bleibt dann unter dem Strich.
Wobei Tobi Kraulich zum Beispiel auch Klartext gesprochen hat. Er hat sich, glaube ich, nicht so mit einbezogen in die Kritik, wenn ich das richtig bei dir gelesen habe.
Er hat gesagt, auch einige Spieler
er hat
auf
jetzt
dem
kein,
Platz.
Genau,
hat
er wollte jetzt keine Namen nennen, aber wenn ich nach so einem Spiel hingehe, wo eigentlich keiner rauszuholen ist, oder dann gibt es eigentlich schon den Zusatz, wenn man sagt, boah, alle hier, ich nenne keine Namen und ging gar nicht und alles unterirdisch, dass man sich so ein bisschen mit einbezieht. Weil das wirkt immer so ein bisschen Schuld von sich weisen und sagen, ja, wenn die anderen heute so ein Mist spielen, dann kann ich auch nichts machen. Deshalb, das war so komisch. Also wenn ich die Mannschaft immer so sehe oder höre, wie die zusammensteht und alles, hätte ich gedacht, dass dann Führungsspieler hingehen und sich selber mit einbeziehen in so einen Kritikraum.
Deswegen sind ja Interviews unmittelbar nach dem Spiel immer so wertvoll für uns, weil dann eben Emotionen im Spiel sind und dann eben das gesagt wird, was man denkt. Aber da kann ich ja direkt an meine Szene des Spiels anknüpfen. Sehr gerne. Denn genau das meinte nämlich Kraulich. Es geht um das 2:0. Und die Art und Weise, wie Rot-Weiß Essen in dieser Szene verteidigt hat, nämlich überhaupt nicht auf einem absolut amateurhaften Niveau, was ich so auch selten gesehen habe in der dritten Liga. Eine kurze Ecke und deren Anschluss dann Berkan Taz völlig frei zum Schuss kommt, aus zentraler Position vor dem Tor. Das kann eigentlich überhaupt nicht passieren. Da haben also gerade auch Safi und Martinovic überhaupt nicht aufgepasst, sind eingepennt. Und ich bin mir sicher, dass er die beiden auch meinte bei dieser Szene. Kraulich sagte zudem, es sei auch angesprochen worden, es ist auch bekannt. Normalerweise sollte dich auch am 30. Spieltag keine Variante mehr überraschen. Und die Art und Weise, wie da verteidigt wurde, es hat ihn halt dann massiv aufgeregt. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, trotzdem gebe ich ja auch recht, hätte dann auch sagen müssen, so, wir haben es schlecht gemacht und fertig. Aber konkret ging es eben um diese Szene. Und ja, solche Fehler, das war so ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten, in die Rückrunde. Sowas hat sich RWE in den letzten Wochen nicht erlaubt. Und das darfst du dir auch nicht auf so einem Niveau, auf so einem Level.
Viktoria Köln war eh nicht. Die haben ähnlich passiv damals, bis auf die ersten 5 bis 8 Minuten, glaube ich, angefangen.
Ja, du kannst ja passiv spielen, aber du darfst halt solche Fehler nicht machen. Du kannst ja tief stehen und du kannst alles wegverteidigen, aber du kannst dann nicht solche Fehler erlauben, dass du komplett einschläfst.
Ja, die ganze Körpersprache war halt in vielen Spielen anders, wo sie sich das Glück erarbeitet haben. Und es war jetzt aus meiner Sicht die dritte Nichtleistung nach Aachen und Viktoria Köln, war es jetzt das dritte Mal, dass sie wirklich chancenlos waren. Und Fell hat dem Ganzen da so die Krone aufgesetzt.
Viktoria Köln war eine schlechte Leistung, aber wahnsinnig chancenlos. Also ich erinnere mich an den Pfostenschuss von Martinovic, da hätten sie das Spiel gewonnen. Ich finde, da hat man Punkte verschenkt. Also RW hat es gegen Viktoria Köln.
Fair hat ihm noch mal einen draufgesetzt, aber davor, die Spiele waren einige Male schon so, dass man gedacht hat, boah, da fehlt so ein bisschen die Körpersprache. Das war in anderen Spielen komplett anders. Also diese Diskrepanz ist teilweise enorm.
Ja, man hatte, finde ich, auch gerade nach dieser Szene, die dann zum 0-1 aus Essener Sicht führte, ab da ja eigentlich gar nicht mehr das Gefühl, dass irgendwer noch so richtig daran glaubt, wie du sagst, irgendwie waren alle die ganze Zeit mit was anderem beschäftigt, so gefühlt.
Ja, der Gegner zieht ja auch irgendwie den Zahn. Ne? Ja, also die sind voll, sowas von ballsicher gewesen, die Ferle. Essen kam ja wirklich überhaupt nicht ran. Die kamen nicht in die Zweikämpfe, hatten keinen Zugriff. Nur, da muss ich halt andere Wege finden. Da muss ich halt vielleicht auch mal dazwischen kloppen. Ne? Dann hole ich mir nicht gelb wegen Meckerns, sondern wegen eines Foulspiels oder so. Also irgendwas musst du ja machen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, der SC Ferl hat natürlich auch wirklich über dem Limit gespielt. Das haben auch die Ferler-Spieler nach dem Spiel gesagt. Die haben gesagt, boah, ey, Wahnsinn, wie wir heute gespielt haben. Heute hat irgendwie alles funktioniert. Die hatten ja gar keine Ballverluste dabei. Ist natürlich auch für so eine Mannschaft wie Ferl natürlich ein tolles Spiel. Freitagabend, alle schauen drauf. Der SC Ferl ist ja für solche Spiele auch ein Durchlauferhitzer. Ne? Das ist zwar schön an der Poststraße, aber die werden ja sicherlich nicht das meiste Geld verdienen. Und der ein oder andere möchte vielleicht auch mal vor 20.000 Zuschauern spielen und nicht eben vor 2.000 oder 3.000.
Ja.
Und das kommt natürlich auch dazu, dass Ferl Essen total den Zaun gezogen hat. Und wie du schon sagst, als das Tor dann fiel, das erste, war eigentlich klar, okay, hier geht halt nichts mehr.
Ja.
So 0-0, Lucky Punch vielleicht, dann hat man noch eine Chance, aber nach den Toren war es vorbei.
Zumal Ferl in den letzten Wochen jetzt auch nicht defensiv immer alles überzeugt hat. Ne? Also die spielen eigentlich selten zu null. Dementsprechend ist das dann auch
ein
Zeichen, wie schwach die erste Offensive war. Und wo du sagtest, in Ferl verdient man noch nicht das Allermeiste. Also sie haben den kleinsten Spieleretat der ganzen Liga. Und nur unter Haching, die haben so ein bisschen mehr noch und das ist jedes Mal, muss man den Hut vorziehen, wenn man sieht, mit wie wenig Mitteln dort, natürlich auch unter Druck und nicht so dem großen medialen Interesse, aber wie mit wenig Mitteln, knapp 2,5 Millionen, glaube ich, Spieleretat. Zum Vergleich, RWE hatte 5,5 dieses Jahr, Pi mal Daumen.
5,5.
Genau. Wirst die da aus dem Hut zaubern mit Spielern, die in der dritten Liga dann sich A finden und B, entwickeln, um dann für andere Vereine interessant zu werden. Lars Lokotsch kommt man ja vielleicht auch nochmal drauf, den RWE haben wollte und nochmal haben will. Das ist schon
ja, eine starke direkt, Leistung. Ja, können wir gerne direkt drüber sprechen, über Lokotsch. Du hast auch nochmal geschrieben, also Interesse ist bekundet, ist
hat,
klar.
Hat man ja auch nochmal bestätigt. Ja. Alles andere wäre auch Schwachsinn, weil es wirklich ein offenes Geheimnis ist. Man wollte eben schon in der Winterpause haben, hat aber nicht funktioniert. Dann hätte 225.000 Euro bezahlen müssen. Als festgeschriebene Ablösesumme wäre natürlich ein bisschen viel geworden, zumal er jetzt ablösefrei ist im Sommer. Aber klar, das ist genau der Typ Stürmer, den Rot-Weiß Essen nicht im Kader hat.
Ja.
Ein zweikampfstarker Spieler, ein spielstarker Spieler, aber auch jemand, der einfach mal einen Ball festmachen kann. Sprich, diese Option hat Rot-Weiß ja zum Beispiel gar nicht. Na, wenn du hoch angelaufen wirst, wenn du keine spielerischen Lösungen findest, dann bleibt dir immer noch ein Flugball auf Lars Lokotsch und der holt den Ball dann einfach runter, macht ihn fest und leitet ihn weiter. Das hat Kraulich auch so ein bisschen geäußert, das war so ein bisschen versteckte Kritik möglicherweise auch am eigenen Stürmerduo, denn er ist ja auch derjenige, der von hinten eröffnet und er kann diesen Ball ja gar nicht spielen. Was soll er denn damit machen? Also Safi und Martinovic können das einfach nicht.
Dumboja
sind
auch
nicht die Spielertypen dafür.
Ja, Dumboja hat den Körper dafür, aber den Rest nicht.
Aber er hat einfach nicht die Qualität, muss man einfach so sagen. Er ist jetzt 2 Jahre da und er hat noch nicht nachweisen können, dass er es konstant auf dem Niveau kann. Fakt ist, wenn wir jetzt über die Essener Stürmer sprechen, die beiden waren in Verl an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Also die haben überhaupt nicht einfach gar nichts auf die Kette bekommen, muss man einfach ganz klar so sagen. Konnten sich in keiner Situation durchsetzen. Sieht immer toll aus, wenn Ramin Safi antritt. Gibt ja Statistiken, dass er einer der Top-10-Sprinter deutschlandweit, glaube ich, ist.
Ja,
aber
brotlose Kunst dann leider, ne?
Es bringt dir halt nichts. Er kann sich nicht durchsetzen. Ja. So. Er kann natürlich, wenn er Platz hat und die Kontersituation da ist, dann kann er dem Spiel was geben. Aber darauf stellt sich ein Gegner auch ein, auf diese tiefen Läufe, ne? So auf die Konterabsicherung.
Jetzt kommt das, was ich vor Wochen gesagt habe. Dass vieles überschattet wurde oder überstrahlt wurde davon, dass auf einmal ein Eitschberger trifft, dass ein Brumme trifft, dass ein Aslan eine richtig gute Phase hatte, dass Kraulich auf jeden Fall bei den ganzen Standards vorne war und getroffen hat. Und das hat einfach das überstrahlt, was schon seit Wochen eigentlich auch absehbar war, dass du vorne einfach ein Vakuum hast. Ne? Und Safi hat diesen Abschlussschwäche, hat auch nicht diese Vorbereitungsqualitäten.
Ja, die kommen ja auch gar nicht mehr zum Abschluss.
Das ist ein ganzes mannschaftliches Problem, dass du das in einem Vorwärtsgang zu wenig passiert. Aber selbst wenn sie vorne sind, ist einfach nichts da, wo du glaubst, jetzt passiert wirklich irgendwas. Oder du glaubst, jetzt irgendwo fällt einmal der Ball vor die Füße und dann nutzt er das Ding auch. Martinovic hatte ja viele Chancen.
Ja, in den Wochen zuvor, aber in den ersten Wochen. Jetzt in Verl auch nicht mehr. Ich glaube, den einzigen Torschuss hat Mizuta abgegeben, nach 73 Minuten. Das ist ja ein Armutszeugnis eigentlich für eine Mannschaft.
Zu einem Zeitpunkt, wo man schon...
Ja, wo alles durch war, bei 3-0.
Das Spiel abgeschenkt hat eigentlich.
Genau, ne? Vorher wurde nicht einmal auf das Tor geschossen. Und wie Christian schon sagte, ne, natürlich, ja. Martinovic hat der Mannschaft schon was gegeben mit seiner Energie und seinen 5 Assists und seiner Defensivarbeit. Aber... ich glaube, sowohl Safi als auch Martinovic sind eben arm dran, da sie so einen Typ Lokotsch eben nicht neben sich haben. Ich glaube, neben so einem Stürmer würden beide nochmal besser aussehen, würden die Stärken nochmal besser zum Tragen kommen. Aber Fakt ist, beide zusammen funktioniert aktuell nicht.
Ich glaube, man kommt immer eigentlich zu dem Ergebnis, alles schön und gut, aber im Endeffekt wird man auch an Toren gemessen. Ne? Das ist ja eigentlich das, was immer dann dabei rauskommt.
Es ist jetzt nicht, dass er als Greenhorn geholt wurde, Martinovic. Er kommt als Routinier, als Hoffnungsträger, der auch diese zentrale Rolle spielen kann, der schon gezeigt hat, dass er in der Liga treffen kann, in etlichen Spielen. Und die Erwartung war natürlich eine ganz andere. Nicht, dass du hast ja keinen Dauerläufer verpflichtet für ein richtig gutes Geld, was sie dann in die Hand genommen haben, sondern einen, der die entscheidenden Tore zum Klassenerhalt schießen soll. Und das bringt er eben noch nicht. Und da muss man sich dann als Stürmer auch Kritik gefallen lassen. Ich wüsste gerne, wie es Koshinat jetzt so nach den Wochen mal intern anspricht. Denn am Anfang hat er den ja sehr in Schutz genommen und auch auf die Dienste verwiesen, die er für die Mannschaft leistet, wie er es jetzt sieht. Aber
beide haben noch nicht getroffen.
Klarer
in der Rückrunde. Beide haben noch nicht getroffen. Das ist einfach viel zu wenig.
Ja.
Das geht nicht. Da macht sich auch irgendwann auch ausrechenbar. Ne?
Und das könnte noch sehr wichtig werden.
Top-Thema der Woche.
Denn wer auf die Tabelle schaut, nach sehr guten Wochen für Essen, ist die Lage jetzt wieder mehr als ernst. Also man steckt wieder mittendrin im Abstiegskampf. Und genau da wird es dann noch mehr drauf ankommen, dass vielleicht auch diese Leute mal treffen, ne?
Absolut, ja. Rot-Weiß hat eben diesen Vorsprung, den man sich durch diese fulminante Serie erarbeitet hat, fast komplett verspielt. Also am Sonntagabend war natürlich dann Es war natürlich tödlich, dass das Stuttgart 2 das Spiel noch gedreht hat, dann gegen Sandhausen, dann 2-1 gewonnen hat. Also ich glaube, 1-1 hätten alle genommen und akzeptiert, unterschrieben, aber dieses 2-1, dadurch ist der Vorsprung auf einen mickrigen ein Zähler Punkt, zusammengeschrumpft. Ja. Das ist schon richtig hart. Ja, grundsätzlich ist es eine schwierige Konstellation. Es scheint so, als wären die drei abgeschlagen, wobei ich Sandhausen noch nicht ganz abschreiben würde, aufgrund deren individueller Qualität, die sie noch haben. Vielleicht finden sie sich nochmal, aber Fakt ist, sie
gegen
sind schon einiges
Essen
zurück.
Auch noch.
Da muss Essen auch noch hin, genau. Und ja, dann drüber ist nach wie vor ein völlig wildes Rennen. Also da sind dann 8 Mannschaften, ich würde da sogar WN Wiesbaden noch mit einbeziehen. Es sind 8 Teams, die 5 Punkte voneinander trennen. Und ja, 7 bleiben drin, einer steigt ab. Ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem. Und RWE braucht auf jeden Fall noch ein paar Siege. Also es gab ja immer diese Rechnung, mindestens 45, würde mal sagen, 3 Siege noch. 46 Punkte würden möglicherweise reichen, aber die musst du natürlich erstmal holen.
Jetzt 37.
Jetzt 37, denn das Restprogramm ist knackig.
Und jetzt fängt der Kopf an zu rattern. So, du hattest jetzt wirklich eine Phase, wo du 1-2 Spiele gezogen hast, wo du vielleicht gar nicht am Ende wusstest, wieso. Jetzt hast du so eine schlechte Leistung, hast nur noch einen Punkt nach unten und denkst dir auch, boah, eigentlich müsstest du mit den Punkten schon viel weiter sein. Und ich denke schon, dass der Kopf jetzt anfängt zu rattern, denn es gab noch keine Saison in der dritten Liga, wo du nach dem Spieltag mit 36 Punkten wie der BVB auf dem Abstiegsplatz standest. Das ist die dritte Liga, ist immer irre, die ist immer heiß umkämpft und dementsprechend wirst du dieses Jahr eine Rekordzahl an Punkten brauchen, wenn sich da jetzt nicht auf einmal einer komplett abreißen lässt hinten, um die Klasse zu halten. Und es kann sein, dass Sonntag, wenn RWE gegen Rostock spielt, die vom Abstiegsplatz starten. Dortmund spielt gegen Ingolstadt und Stuttgart 2
spielt Sonntag
gegen 19.30 Uhr zum Abschluss des Spieltags. Stuttgart spielt reicht auch ein Unentschieden vorher. Dann 2 Unentschieden würden reichen, um RWE auf den Abstiegsplatz zu bringen. Und dann wird der Druck schon wirklich enorm. Ne?
Ja, der ist schon da. Also ja. Der Druck ist halt wieder da. Ne? Vorher, das war jetzt eben so 3 Spieltage, ja, war es nicht so tragisch, dass man mal ein Spiel verloren hat. Das hat man sich erarbeitet, dieses Polster. Ich glaube, das waren zwischenzeitlich mal 5 Punkte nach dem Sieg gegen Mannheim. Das ist jetzt komplett weg und jetzt stehst du halt massiv unter Druck. Und gerade in den Heimspielen. Da ist RWE bisher noch ungeschlagen in diesem Jahr.
Und Rostock kommt mit einer schlechten Auswärtsbilanz.
Ja.
Und um das einmal ganz kurz gerade zu stellen, es geht ja auch nicht darum, dass du in Fair verlieren kannst. Du hast es ja gesagt, die Art und Weise, wie du verlierst, die bringt dich halt im Moment in eine Situation, dass vieles wieder so ein bisschen negativer betrachtet wird, auch jetzt die Sturmgeschichte. Und das war halt unnötig.
Dann hast du dich einfach so wertlos ergeben. Ich habe kommentiert gestern, dass dieses Fair-Spiel eigentlich jetzt kein Ausrutscher war. Weil du hast auch schon angesprochen, diese Tendenz. Die
war
schon so ein bisschen
da. Wir sprechen
ja
immer über Tendenzen, Trends.
Genau,
der
Trend.
Wie zeigt die Kurve gerade?
Köln war ein schlechtes Spiel. Ich finde, da hat man es wirklich verpasst, den Deckel fast schon drauf zu machen. Wenn man da gegen eine ersatzgeschwächte Viktoria nachgelegt hätte, nochmal ein Dreier, dann wäre, glaube ich, wäre die Brust so breit gewesen, dann hätte man nichts mehr anbrennen lassen. Aber ja, und dann kam ein ordentliches Spiel gegen Dresden, muss man zugeben. Und dann, finde ich, bis auf 5 Minuten schwaches Spiel in Oberhausen. Jetzt eben dieses Fair-Spiel. RWE muss sich wieder zu seinen Stärken besinnen, muss wieder dahin kommen, wo sie mal waren. Ist ja trotzdem noch eine gute Ausgangsposition. Ne? Also wir sollten es jetzt nicht schlecht reden. Wir haben alles in der Hand, die stehen immer noch über dem Strich. Ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Man hat jetzt keine riesigen Verletzungssorgen. Ist nicht so, dass Leistungsträger irgendwie wochenlang ausfallen. Also ist ja nach wie vor noch alles soweit stabil.
Vor 8 Wochen hättest du diese Ausgangslage komplett unterschrieben und dementsprechend ist auch alles okay. Nur dieser Trend spricht halt aktuell nicht für RWE. Und ist ganz wichtig, dass im Moment nicht viele Ausfälle da sind. Denn bleibt dabei, ab Spieler 15, 16 im Kader ist das Gefälle absolut riesengroß. Er wechselt immer gleich. Also dann sagst du ja immer, boah, der Trainer hat ein glückliches Händchen gehabt. Er kann gar nicht anders als immer gleich wechseln. Ist nur die Frage, wer zuerst kommt. Weil er nur 3-4 hat, denen er anscheinend so vertraut, um auch mal ein bisschen neuen Impuls zu setzen oder um körperliche Frische reinzubringen. Und danach, spätestens, wenn es dann an Boyamba ist somit kein Thema mehr oder Kaparosch, Owusu ist noch okay und danach kommt nichts mehr. So, das heißt, du hast zuletzt Müsel, Mizuta und Brumme, Wagner da einen von wechseln können und das war's.
Jetzt danach muss er zumindest ein bisschen anders starten, weil Jasula die 5. Gelbe gesehen hat. Der wird gegen Rostock nicht dabei sein.
Schwer.
Ist natürlich schon ein extrem wichtiger Spieler, der dir da wegbringt.
Ja, weil es jetzt momentan kein 1-1, also es gibt für die Position, Zweikowski fällt verletzt aus, wobei es auch die Frage ist, ob jetzt so ein 19-Jähriger der richtige Mann wäre in so einer schwierigen
Situation.
Vor allem als,
wenn du einen Jasula ersetzen willst. Ne?
Ja, das aber ist Fakt ist, ja, wobei Jasula, muss man dazu sagen, hat auch kein gutes Spiel gemacht in Fair, keine Frage, war auch nicht der Stabilisator, ist auch nur hinterhergelaufen. Aber Fakt ist natürlich, mit seiner Routine und seiner Erfahrung, gerade in so einem wichtigen Spiel, in so einer Drucksituation, der fehlt natürlich. Ja, so viele Optionen gibt's halt nicht, ne? Also Mustier könnte man natürlich auf die 6 stellen, aber ich finde, da beraubt man sich so seiner Stärken. Mhm. Dieses dynamische Spiel nach vorne, was er übrigens auch nicht gezeigt hat in Ferl. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Verletzung lag oder so, aber es war in der ersten Halbzeit nicht der Mustier, den man aus den letzten Wochen kannte. Ja, so viele Optionen gibt es da eben nicht, ne? Jimmy ja. Kaparaus kannst du spielen lassen, hat eher ein mäßiges Spiel gemacht in Köln. Kannst natürlich Torben Müsel einsetzen, wobei ich sage, auf seiner Zehnerposition hat er eben, hat er seine Stärken und nicht weiter zurück. Also, so viele Optionen bleiben da nicht. Aber Fakt ist, der Druck ist wirklich enorm und wird ja auch nicht besser mit Blick aufs Restprogramm.
Nee,
wir können uns das damals ausgefallen ist, bin ich sicher von Müsel ausgegangen. Dann hat Kaparaus gespielt.
Ja.
Und Müsel wirkte jetzt die letzten Spiele, wenn er reinkam, auch nicht so, als wäre er wirklich hundertprozentig fit. Und da merkt man ihm schon an, dass er zuletzt auch ein paar Mal pausieren musste. Also ist eine schwierige Entscheidung. Kaparaus wäre dann so der Junge, der auch schon einige Patzer hatte. Gerade gegen Rostock jetzt. Bin gespannt, wie er sich entscheidet.
Ja.
Martin, du hast das Restprogramm jetzt 2-3 Mal angesprochen und gesagt, eigentlich hat RW alles in der eigenen Hand. Gerade mit Blick auf das Programm, was macht ihr da? Hoffnung, woran zieht man sich jetzt hoch? Weil jetzt gerade, klar, der Druck ist da, Stimmung ist nach so einem Spiel natürlich auch irgendwie im Keller, das ärgert einen.
Naja, zum ersten Mal, die Hafenstraße ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, hat Julian Altschberger auch gesagt, nach dem Spiel, wir spielen jetzt wieder zu Hause, da haben wir bisher überzeugen können.
Ist man jetzt schon länger ungeschlagen?
Ist noch länger ungeschlagen, genau, da kann ich mich eigentlich an keinen richtig schlechten Auftritt erinnern, erste Halbzeit gegen Unterhaching, aber ansonsten war das schon zu Hause bisher richtig, richtig gut. Ja, das einzige Problem ist natürlich, ich glaube, Fans, Spieler, Verantwortliche, alle wollten unbedingt diese vermeintlichen Endspiele zum Ende der Saison vermeiden, gegen direkte Konkurrenten. Ich glaube, keiner möchte am letzten Spieltag nach Stuttgart fahren und da ein Spiel haben, wo es möglicherweise um alles geht. Das
beide.
Hätte man sehr, sehr gerne verhindert. Das wird jetzt wirklich ein Nervenkitzel, ein Duo-Die-Spiele werden das. Und ich glaube nicht, dass RW es schafft, den Sack vorher zuzumachen, denn dafür ist das Programm jetzt zu schwer. Jetzt kommt Hansa Rostock, eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ich glaube, wenn die nicht so schlecht gestartet wären, dann wären die auch jetzt unter den ersten beiden Teams und die sind ja noch voll drin im Rennen. Also die haben ein Nachholspiel gegen Unterhachinger hintern, was sie auf jeden Fall gewinnen werden. Dann sind sie nur 3 Punkte entfernt, die müssen in Essen gewinnen. So, dann geht's nach Cottbus, na, auch eine richtig schwere Aufgabe. Dann kommt eigentlich so ein Spiel, das du unbedingt gewinnen musst zu Hause gegen Erzgebirge Aue.
Oh, ja.
Na, Sandhausen auswärts, dann kommt Saarbrücken, Aufstiegskandidat, also das ist echt mega schwer.
Also das Gute ist, dass sie sich durch die letzten Wochen wirklich Kredit bei den Fans erarbeitet haben und da noch eine Einheit herrscht, hat man jetzt auch gesehen nach dem Spiel in Ferl.
Komplett abgefeiert worden.
Alles ja, super, ja. Dementsprechend werden sie dann auch jetzt gegen Rostock die komplette Unterstützung haben und das war ja in zurückliegenden Jahren auch immer mal so ein Faktor, der lähmen konnte zum Ende der Saison hin und das wird natürlich jetzt nicht der Fall sein und das könnte wirklich ein großer Faktor sein, dass man zu Hause die nötigen Punkte holt.
Und eigentlich hat ja der gesamte Saisonverlauf gezeigt, dass oder lässt vermuten, dass es auch bis wahrscheinlich zum letzten Spieltag spannend wird, weil es ist da eben super eng. Du hast gesagt, da können gefühlt nur so viele Teams reinrutschen. Also wahrscheinlich sprechen wir hier vom Stuttgart-Spiel über das Endspiel. Wollen wir nicht hoffen, aber und auch sonst Rostock jetzt auch an sich ein heißes Spiel. Ne? Wir haben über die Randale haben wir gesprochen, es wird keine Sitzschalen geben,
genau.
Dass nicht ähnliche Szenen passieren wie in Aachen.
Klar gibt es da die Fan-Vorgeschichte, aber ich glaube, auf dem Rasen spielt die eben keine Rolle. Es wird eher Aufgabe der Polizei, der Behörden sein, da sowas Ähnliches zu verhindern. Aber auf dem Platz spielt es natürlich keine Rolle, aber klar ist natürlich Sonntagabend Flutlichtspiel. Wird eine ganz heiße Kiste, die Drucksituation haben wir schon angesprochen, Cedric Harmbrock wird möglicherweise zurückkehren an die Hafenstraße, eine nette Randgeschichte, aber es ist schon eine ganz heiße Kiste auf jeden Fall, RWE muss sich wieder auf das konzentrieren, was sie stark gemacht hat, möglicherweise wird es ein ähnliches Spiel wie gegen Dresden, dass man dem Gegner so ein bisschen den Ball überlässt und dann auch über Umschaltsituationen, das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Ich bin gespannt, ob Koshinat noch ein paar Sachen ändert. Sechserposition haben wir angesprochen, da muss er was tun.
Mhm.
Vorne die Option, so viele gibt es halt nicht. Kaito Mitsuta wäre eine Option für Ramin Safi. Wobei man sagen müsste, selbst Martinovic hätte mal eine Pause verdient nach dem Auftritt jetzt, aber ich glaube eher nicht, dass er ihn auf der Bank setzt, weil er dann doch hofft, dass da irgendwann mal der Knoten platzt.
Brumme wieder als offensivere Variante für die linke Seite.
Genau, Wagner hat ein unglückliches Spiel gemacht in Verl, war überhaupt nicht da in der ersten Halbzeit. Lukas Brumme, wie Koschinat sagte, war eine Vorsichtsmaßnahme, er hatte Adduktorenproblem. Natürlich will man den jetzt nicht verheizen, sondern den brauchst du ja in der Crunch-Time jetzt in der entscheidenden Phase und ich denke mal, dass er auf jeden Fall gegen Rostock starten wird.
Ja, viel drin in dem Spiel.
Ja, es wird eine heiße Atmosphäre. Also auch mal von den friedlichen Rostock-Fans Hut ab, die da mit 2.500 Mann an einem Sonntagabend hier nach Essen kommen.
1-9 werden es. Also der mittlere Block.
Sie hätten noch die 2.500 voll gemacht. Sie haben in Aachen auch am späten Sonntagabend waren sie mit 3.000. Also die jetzt 1-9 haben, 2.500 hätten sie geschafft, wenn die Sitzplätze an sie verkauft worden wären. Und da muss man eigentlich von alleine laufen. Hätte ich jetzt auch in einer ausverkauften Verler Poststraße gedacht, wo alles so schön eng ist, aber jetzt zu Hause vor fast 20.000 da. Wird ein ganz anderes Spiel sein und ich glaube auch, Essen wird wieder ein anderes Gesicht zeigen. Und die Rostocker ist wie Dresden damals, die sind zu Hause zu packen. Also die spielen da auch nicht die Sterne vom Himmel. Und dementsprechend, wenn es RWE gelingt, jetzt so eine Trotzreaktion zu zeigen, dann bin ich guter Dinge, dass mindestens ein Punkt wird und dass auch der Dreier durchaus im Bereich des Möglichen ist. Vielleicht mal wieder nach dem Standard, weil ich glaube eher nicht, dass die Offensive jetzt auf einmal durchstartet, sondern dass die Tore wieder aufs Kollektiv verteilt werden müssen.
Ja, im Zweifel dann doch nochmal kraulich per Kopf. Er hat kritisiert, kann er jetzt auch
mit gutem Beispiel vorangehen.
Genau, das sind doch gute Worte zum Abschluss. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel am Sonntagabend in Essen, treffen uns dann quasi ein paar Stunden später, fast live gefühlt, am Montagmorgen wieder hier im Studio und besprechen brandneu das Spiel. Seid dann auch gerne wieder mit dabei, abonniert uns bei YouTube, auf eurer liebsten Podcast-Plattform, überall, wo man uns hören kann. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke euch beiden.
Gerne, danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.